Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Die Bundesregierung ist sich sicher, dass jemand den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny mit einem militärischen Nervengift vergiftet hat. Aber es ist alles wie immer. Die Europäer fragen sich, wie sie reagieren sollen. Und die russische Regierung weist alle Schuld von sich. Dabei ist zumindest die Botschaft eindeutig, sagt zumindest der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen heute im Deutschlandfunk.
Es wird an jeden, der erwägt, Opposition zu sein, sich zu erheben, zu demonstrieren, die Botschaft gesendet, so geht es euch. Ihr müsst wissen, es ist lebensgefährlich, sich mit dem russischen Staat in dieser Zentralfrage, nämlich Freiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie, anzulegen.
Und man muss festhalten, alles an diesem Fall, am Fall Alexei Nawalny, wirkt wenig überraschend. Die Ära Putin dauert jetzt 20 Jahre in Russland an und es gibt immer wieder Morde und versuchte Morde an Oppositionellen. Und es ist aus unserer Sicht, aus deutscher, aus europäischer Sicht fast unmöglich, sich vorzustellen, wie das eigentlich machbar ist. Welche Rolle Gewalt in der politischen Kultur Russlands ganz ungehemmt, ganz regelmäßig angewendet wird, als ob sie ganz normal zum politischen Alltag dazugehören würde. Wir wollen das besprechen mit Ulrich Schmid. Er ist Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen. Guten Abend.
Guten Tag.
Woher kommt die politische Kultur der Gewalt in Russland?
Russland hat eine beschädigte öffentliche Sphäre und die öffentliche Sphäre mit freier politischer Meinungsbildung ist ja die wichtigste Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Und in Russland haben wir eigentlich nur noch staatliche oder staatsnahe Medien und es gibt auch Kommentatoren, die hier gesagt haben, wir haben es schon mit einer berlusconisierten Medienlandschaft zu tun. Gewalt kommt in diesem System dann natürlich immer zum Einsatz, wenn es gilt, einen Gegner zu disziplinieren. Und Nawalny ist natürlich ein solcher Gegner, der eine erhebliche Mobilisierungskraft hat. Und die Vergiftung ist ja eigentlich nur der Gipfel in einer Entwicklung, die schon eine ganze Eskalation durchlaufen hat. Man hat Nawalny mit Gerichtsverfahren überzogen, man hat ihn verurteilt und ihm damit die Möglichkeit genommen, für politische Ämter zu kandidieren. Es wurde auch schon ein Farbanschlag auf ihn verübt.
Ist das eine Entwicklung, die parallel zum Machtaufstieg von Wladimir Putin sich in Russland vollzogen hat?
Man muss wahrscheinlich als Zeitgrenze das Jahr 2011 nehmen. Putins Hausmacht im Parlament und im politischen System ist ja die Partei Einiges Russland. Und 2011 kam es ja bei den Duma-Wahlen zu nie gesehenen Protesten in Moskau und in anderen großen Städten in Russland. Nawalny ist es damals gelungen, die Regierungspartei mit dem Etikett Diebe und Gauner zu versehen. Und das hat einen nachhaltigen Reputationsschaden verursacht. Und in diesem Sinne kann man sagen, das ist wahrscheinlich jetzt eine Entwicklung der letzten 10 Jahre.
Wladimir Putin ist seit dem Jahr 2000 an der Macht. Es gab ja auch vor 2011 schon jede Menge Druck auf Oppositionelle, auch Mordversuche und Morde. Ist denn das, was wir in Russland jetzt sehen, nur mit der Person Putin verbunden oder muss man auch über ihn oder vor ihn schauen, geschichtlich?
Ich denke, man kann durchaus sagen, dass hier auch sowjetische Muster wieder zur Anwendung kommen. Und Putin ist ja immer stolz gewesen auf seine KGB-Vergangenheit. Er hat ja, bevor er Präsident wurde, auch kurzzeitig den KGB geleitet. Und hier kann man natürlich sagen, dass solche Vergiftungsaktionen immer wieder vorgekommen sind im 20. Jahrhundert.
Welche Rolle spielt die Frage, ob Geheimdienste oder auch Oligarchen eine eigene, unabhängige Rolle in diesem russischen System spielen?
Das Problem ist natürlich, dass wir es in Russland mit einem gewissermaßen doppelten Staat zu tun haben. Wir haben auf der einen Seite die verfassungsmäßigen Organe, auf der anderen Seite haben wir auch einflussreiche Interessengruppen, die natürlich ihre eigenen Geschäfte durchsetzen wollen. Und Alexei Nawalny hat sich auf ein brandgefährliches Pflaster begeben mit seinem Fonds zur Bekämpfung der Korruption. Hier steht nicht nur Geld auf dem Spiel, sondern hier stehen natürlich ganze Existenzen von Nawalnys Gegnern auf dem Spiel. Und deshalb ist es auch extrem schwierig, in der aktuellen Situation zu sagen, woher denn genau dieser Giftanschlag kommt.
Alexej Nawalny war ja in Sibirien unterwegs, als ihn jemand vergiftet hat. Wir erleben auch noch weiter östlich seit Wochen Demonstrationen, weil ein Gouverneur abgesetzt worden ist vom Kreml. Inwieweit spielt, wenn wir über politische Gewalt sprechen, das Verhältnis zwischen Moskau und der Provinz hier eine Rolle?
Nawalny wusste natürlich genau, warum er in den Regionen Russlands und auch in einer der wichtigsten Regionen Russlands unterwegs war. Die russischen Regionen haben eigene Identitäten. Es gibt durchaus auch ein starkes Ressentiment gegen die extrem zentralisierte politische Macht in Russland, in Moskau. Protestiert wird auch gegen die Vertikale der Macht. Und man kann auch sagen, dass der Jubel über die Annexion der Krim in Sibirien nicht ganz so laut war wie in Moskau, weil man sich hier natürlich fragt, weshalb gibt man Milliarden aus für den Bau einer Brücke vom Festland auf die Krim und vernachlässigt dabei die Infrastruktur in den Regionen.
Kann es dann überhaupt eine Partnerschaft der Europäer mit diesem Russland geben?
Na, das Problem ist natürlich größer als Nawalny selbst. Wir haben eine tiefe Vertrauenskrise zwischen Westeuropa und Russland. Und man muss auch sehen, dass es hier durchaus auch Vorwürfe Russlands an die Adresse Westeuropas gibt. Russland wirft Westeuropa vor, Russland und seine Interessensphären destabilisieren zu wollen. Die Proteste von 2001 sind aus der Sicht, die Proteste von 2011 sind aus der Sicht des Kremls natürlich nichts anderes als Machinationen des amerikanischen Geheimdienstes. Und auch die sogenannten Farbrevolutionen in Georgien 2003 und in der Ukraine 2004 sind aus russischer Sicht amerikanische Projekte. Und umgekehrt wirft Westeuropa natürlich Russland gravierende Verletzungen des internationalen Rechts vor. Hier kann man auf die Kriege in Georgien 2008 und in der Ukraine seit 2014 verweisen.
Ulrich Schmid über dieses Verhältnis des russischen Staates zur Gewalt hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.